For the grace of God that brings salvation has
appeared to all. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilands Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. For good works.
And if you wonder what God is going to get out of history, why he tolerates the wickedness.
Und wenn ihr euch fragt, welches Ziel Gott am Ende der Geschichte erreichen will, warum er all das Böse, die Ungerechtigkeit und das Leid schon so lange duldet, dann findet ihr hier die Antwort. Gott will sich ein Eigentumsvolk zubereiten. Das ist das eigentliche Ziel Gottes in unserer Zeit. Nun kommen wir zur dritten Lehreinheit unserer Grundlagenserie. Der Titel des dritten Teils lautet: Durch Buße zum Glauben. Ich sag's euch gleich am Anfang: Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als durch Buße. Jeder andere Weg, der vorgibt, dich dorthin zu bringen, ist ein Irrweg. Ohne Buße kann es keinen echten Glauben geben. Ich möchte kurz wiederholen, was wir bereits gemeinsam gelernt haben. Zunächst einmal, das Fundament des christlichen Glaubens, das personifizierte Fundament, ist Jesus Christus. Jeder, der ein echter Christ sein will, muss sein Leben auf dieses Fundament bauen. Wir befassten uns mit der Begegnung zwischen Petrus und Jesus, bei der Petrus ausrief: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Begegnung zeigt uns exemplarisch auf, was im Leben eines jeden Einzelnen von uns ganz individuell geschehen muss. Diese Begegnung besteht aus 4 Komponenten. Erstens, Konfrontation. Jesus und Petrus standen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es gab keinen Vermittler, keinen Priester, keinen Dritten, der zwischen ihnen gestanden hätte. Zweitens, die vom Heiligen Geist geschenkte Offenbarung der ewigen Identität Jesu, nicht als Sohn des Zimmermanns, sondern als Sohn des lebendigen Gottes. Drittens, die Anerkennung und Annahme der Offenbarung. Petrus lehnte sie nicht ab, sondern hielt sie fest. Viertens, Petrus' öffentliches Bekenntnis seines Glaubens. Diese 4 Elemente müssen meines Erachtens die Grundlage eines erfolgreichen Christenlebens bilden: Konfrontation, Offenbarung, Anerkennung und Bekenntnis. Anschließend betrachteten wir die sehr wichtige praktische Frage, wie man auf diesem Fundament aufbaut, sobald man es gelegt hat. Anhand des Gleichnisses Jesu vom weisen und vom törichten Mann erkannten wir, dass man in erster Linie dadurch auf diesem Fundament aufbaut, indem man die Bibel als das geschriebene Wort Gottes und Jesus als das lebendige Wort Gottes anerkennt und hört und tut, was Jesus sagt. Auf dem Fundament aufbauen heißt also hören und tun, was Jesus sagt. Dann befassten wir uns mit der Autorität und Kraft des Wortes Gottes. Ich wies darauf hin, dass ich das Wort Autorität von dem Wort Autor ableite. Deshalb hängt die Autorität eines Buches von seinem Autor ab. Die Autorität der Bibel hängt von ihrem Autor ab, und der Autor ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, Gott selbst. Demnach steckt die Autorität Gottes in der Bibel. Anschließend führte ich aus, das Wort habe 2 Erscheinungsformen, das geschriebene und das personalisierte Wort, beziehungsweise Jesus, das fleischgewordene Wort. Ich stellte eine Verbindung zu deiner persönlichen Beziehung zu Gott her und wiederhole den entscheidenden Punkt: Du liebst Gott genauso viel, wie du sein Wort liebst. Du gehorchst Gott genauso viel, wie du seinem Wort gehorchst. Wenn du herausfinden möchtest, welchen Stellenwert Gott in deinem Leben hat, dann finde heraus, welchen Stellenwert die Bibel in deinem Leben hat. Die beiden sind gleich. Die Bibel ist das geschriebene Wort, Jesus ist das personalisierte Wort. Das personalisierte Wort kommt durch das geschriebene Wort in dein Leben. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen und das lehrmäßige Fundament erörtern. Wir befassten uns bereits mit dem personalisierten Fundament Jesus Christus. Doch das Neue Testament offenbart, dass es auch ein lehrmäßiges Fundament gibt. Millionen von Christen sind sich dieser Offenbarung überhaupt nicht bewusst, obwohl sie klar und deutlich Hebräer 6, 1 bis 3 zu entnehmen ist. Wir wenden uns nun zu Hebräer 6, 1 bis 3. Da steht, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang oder von den grundlegenden Wahrheiten des Christus lassen und uns der vollen Reife oder Vollkommenheit zuwenden und nicht wieder einen Grundlegen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Hier sind nun zwei Gedanken enthalten, die man miteinander verbinden muss. Zunächst einmal ist es absolut entscheidend, das Fundament zu legen. Wenn du noch kein Fundament gelegt hast, kannst du auch nicht ans Bauen denken. Doch wenn du das Fundament einmal gelegt hast, dann beschäftige dich nicht damit, immer wieder das Fundament zu legen, sondern mach weiter und stell den Bau fertig. Diese beiden Gedanken gehen Hand in Hand. Hier in Hebräer 6, 1 ist von dem Grund die Rede. Es geht um das lehrmäßige Fundament des christlichen Glaubens. In der Passage werden 6 Lehren aufgeführt, die ich noch einmal kurz nennen möchte. Erstens, die Buße von toten Werken. Zweitens, der Glaube an Gott. Drittens, die Lehre von den Waschungen oder Taufen in der Mehrzahl. Viertens, die Handauflegung. Fünftens, die Auferstehung der Toten. Sechstens, das ewige Gericht. Und mit diesen 6 Lehren als Leitfaden gelangen wir vom Startpunkt des christlichen Glaubens bis hin zu seiner letztendlichen Erfüllung in Ewigkeit. Es ist wichtig zu verstehen, dass der christliche Glaube nicht zeitlich begrenzt ist. Er hört nicht mit diesem Leben oder mit dieser Welt auf. Er trägt uns über diese Welt hinaus, über die Grenzen der Zeit hinweg, hinein in die Ewigkeit. Ich befürchte, dass heutzutage viele, viele Christen so gut wie gar keinen Blick für die Ewigkeit haben. Sie handeln und denken so, als würden sich alle wichtigen Dinge innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abspielen. Paulus sagt hingegen, wir wären die elendsten und bemitleidenswertesten aller Menschen, wenn wir nur in diesem Leben Glauben an Christus hätten. Wenn du keine Vision hast, die dich über den zeitlichen Rahmen hinaus und in die Ewigkeit hineinträgt, ist dein Zustand bemitleidenswert und du wirst zahlreiche Enttäuschungen erleben, weil die Zeit nicht die Erfüllung deines Glaubens ist. Diese Erfüllung kommt erst in der Ewigkeit. Somit leiten uns diese 6 Lehren vom Anfangspunkt, nämlich der Buße, bis hin zur Auferstehung und zum Gericht. Nun möchte ich mit der ersten fundamentalen Lehre, die Buße von den toten Werken, beginnen. Vorab möchte ich noch auf etwas sehr Bemerkenswertes hinweisen. Der Autor des Hebräerbriefs sagt in Vers 3 von Hebräer 6, und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Wir wollen zur Vollkommenheit und Erfüllung weitergehen, wenn Gott es erlaubt. Ihr fragt euch vielleicht, warum Gott das nicht erlauben sollte. Natürlich möchte er, dass wir alle weitergehen. Als Antwort auf diese Frage ziehe ich ein einfaches Beispiel aus dem Bauwesen heran. Wer heutzutage in einer Stadt ein Haus bauen möchte, braucht dazu einen Plan. Dann geht er zur Baubehörde und lässt sich den Plan genehmigen. Später, während des Baus, kommen die Beamten und inspizieren den Bau in seinen verschiedenen Phasen. Als erstes untersuchen sie das Fundament. Weil sie wissen, dass das ganze Haus nicht sicher sein wird, wenn das Fundament nicht sicher ist. Wenn dein Fundament nicht stabil und fest ist, bekommst du auch keine Genehmigung, mit dem Bau weiterzumachen. Gott verfährt mit mir und dir ganz genauso. Er sagt, ich muss dein Fundament inspizieren. Wenn es meine Anforderungen nicht erfüllt, werde ich dir nicht die Genehmigung geben, weiterzubauen. Du kannst praktisch bis in die Ewigkeit in diesem elementaren Stadium des christlichen Glaubens verharren, ohne heranzureifen, ohne zum Ende zu kommen, weil du nicht das richtige Fundament gelegt hast. Ihr seht also, dass es absolut notwendig ist, diese 6 Lehren zu bewältigen, die das Fundament des christlichen Glaubens darstellen. Betrachten wir nun die erste grundlegende Lehre, die Buße von den toten Werken. Gleich zu Anfang die Frage, was sind tote Werke? In den meisten modernen Übersetzungen heißt es Werke oder Taten, die zum Tod führen. Ich glaube nicht, dass das korrekt ist. Meiner Meinung nach sind tote Werke alles, was wir nicht im Glauben an Gott tun. Alles, was nicht im Glauben getan wird, ist ein totes Werk. Das Einzige, was unser Handeln mit Leben erfüllt, ist der Glaube. Vielleicht gehst du regelmäßig in den Gottesdienst, spendest Geld für die Armen, betest. Doch wenn du das nicht im Glauben getan hast, waren es lediglich tote Werke. Wir müssen alles lassen, was nicht im Glauben getan wird. Nur der Glaube erfüllt unser Denken und Handeln mit Leben. Das heißt nun nicht automatisch, dass du ein sündhaftes Leben führst. Du bist einfach nicht offen für Gott, weil der Glaube nicht in dein Herz kommt und dich nicht mit dem Leben Gottes erfüllt. Es ist so wichtig zu verstehen, was Buße ist. Buße ist kein Gefühl. Ich habe es schon oft erlebt, wie Prediger versuchen, Emotionen in ihren Zuhörern zu erzeugen und sie dann zur Bekehrung aufrufen. Sehr oft ist Enttäuschung die Folge, weil dieses Gefühl früher oder später nachlässt und die Leute dann auf einmal leer dastehen. Vergesst nicht, Buße, wie sie die Bibel definiert, ist keine Emotion, sondern eine Entscheidung. Sie basiert nicht auf Gefühlen, sondern ist ein Akt des Willens. Wenn wir den Willen der Menschen ansprechen und auf ihn einwirken können, werden wir dauerhafte Bekehrungen erleben. Viele der sogenannten Bekehrungen im Leib Christi halten nicht lange vor, weil sie bei den Betreffenden im Grunde keine echte Willensveränderung bewirken. Die Menschen hatten ein emotionelles Erlebnis, sie waren begeistert und fühlten sich vielleicht ein paar Wochen, Monate oder Jahre ganz hervorragend. Doch am Ende haben sie nicht das notwendige Rüstzeug, um durchzuhalten, weil sie sich in ihrem Willen nicht veränderten. Ihr wisst, dass die Bibel im Original in 2 Sprachen geschrieben wurde, das Neue Testament auf Griechisch, das Alte auf Hebräisch. Beide Sprachen haben ein spezielles Wort für Buße. Doch erst, wenn wir die Wörter aus beiden Sprachen zusammen betrachten, erschließt sich uns die umfassende Bedeutung von Buße. Das griechische Wort wird im nicht-religiösen Sprachgebrauch immer mit seine Meinung ändern oder seine Denkweise ändern übersetzt. Buße bedeutet also als allererstes, dass jemand seine Meinung über seinen bisherigen Lebensstil ändert. Bislang habe ich selbstgefällig gelebt und getan, was ich wollte. Ab jetzt werde ich so leben, dass ich Jesus, meinem Heiland, gefalle. Wie ich bereits sagte, ist dies eine Entscheidung, kein Gefühl. Du kannst ohne offensichtliche Gefühlsregung Buße tun, aber du kannst nicht ohne eine Willensveränderung Buße tun. Das hebräische Wort ist so typisch für die Juden, denn die Juden sind ein sehr pragmatisches Volk. Sie wollen immer wissen, was bei einer Sache herauskommt. Und das hebräische Wort für Buße tun bedeutet wörtlich umdrehen. Man ist in die eine Richtung, in die falsche Richtung gegangen und hat Gott den Rücken zugewandt. Jetzt dreht man sich um 180 Grad zu Gott hin und sagt, Gott, hier bin ich, sag mir, was ich tun soll, und ich werde es tun. Bringt man diese beiden Wortbedeutungen zusammen, bekommt man ein vollständiges Bild von Buße. Der Glaube folgt auf die Buße. Überall in der Bibel gilt diese Reihenfolge: tue Buße und Glaube. Es gibt viele Menschen, einige sind heute Vormittag hier unter uns, die darum ringen, mehr Glauben zu haben. Doch in Wirklichkeit ringst du nicht um mehr Glauben, sondern du hast noch nie die Voraussetzung für Glauben erfüllt, nämlich Buße. Schließlich ist die Buße die erste der sechs fundamentalen Lehren. Wenn dieser Grundstein nicht am richtigen Platz sitzt, wird dein Haus immer wackelig sein. Im Laufe der Jahre sind Hunderte von Christen mit persönlichen Problemen zu mir in die Seelsorge gekommen. Nach zahlreichen Erfahrungen bin ich zu folgendem Schluss gekommen: Mindestens 50% der Probleme echter Christen sind auf eine Ursache zurückzuführen. Sie haben nie wirklich Buße getan. Sie haben nie wirklich ihre Denkweise geändert. Sie haben nie wirklich eine Entscheidung getroffen. Sie haben nie wirklich Jesus die Herrschaft über ihr Leben gegeben. Wenn es um Entscheidungen geht, denken Sie immer noch in Kategorien wie: Wenn ich dies tue, was springt dann dabei für mich heraus? Wenn ich jenes tue, was bekomme ich dann dafür? Doch wenn du Buße getan hast, denkst du anders. Du denkst so: Wenn ich dies tue, verherrliche ich damit Jesus. Wenn ich jenes tue, verherrliche ich damit Jesus. So gibt es viele Menschen, vor allem junge Menschen, aber nicht nur, die ein geteiltes Herz haben. Die Bibel sagt, ein Mensch mit einem geteilten Herzen ist wankelmütig in all seinen Wegen. Er hat kein solides Fundament und kann deshalb auch kein stabiles Haus bauen. Ich möchte dich deshalb auffordern, geh dort, wo du gerade sitzt, kurz in dich. Frage dich: Habe ich überhaupt jemals wirklich Buße getan oder habe ich immer noch ein geteiltes Herz? Will ich am Montag Jesus gefallen, am Dienstag jedoch wieder mir selbst? Siehst du, wenn du so zwischen zwei Stühlen stehst, hast du im Endeffekt das Schlechteste von beiden Seiten. Du wärst besser dran, wenn du ganz in der Welt und für dich selbst leben würdest, denn ein Mensch mit einem geteilten Herzen hat eine gespaltene Persönlichkeit. Machen wir nun weiter mit dem, was Buße eigentlich ist. Es gibt ein Gleichnis Jesu, das echte Buße am anschaulichsten und vollkommensten illustriert: das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jemand sagte einmal, es müsse eigentlich Gleichnis vom liebevollen Vater heißen. Die meisten von euch kennen diese Geschichte aus Lukas Kapitel 15. Der zweite Sohn einer wohlhabenden Familie beschloss, sich von seinem Vater sein gesamtes Erbteil auszahlen zu lassen, ging in ein fernes Land und lebte dort in Saus und Braus. Er führte ein sündiges Leben. Als er sein Vermögen verprasst hatte, kam eine Hungersnot und er bekam nur noch eine Anstellung als Schweinehirt. Ihr dürft nicht vergessen, dass er Jude war. Deshalb war das Füttern von Schweinen für ihn die niedrigste Arbeit überhaupt. Ich möchte den Schweinezüchtern nicht zu nahe treten und sage nichts gegen sie. Doch für die Juden ist das Schwein nun mal indiskutabel. Da haben wir ihn, den verlorenen Sohn, völlig zerlumpt, füttert er Schweine. Er ist hungrig und wünscht sich, er könnte sich am Schweinefutter satt essen. Dann geschieht Folgendes. Lukas 15, 17. Als er zu sich kam, bis zu diesem Punkt musst du kommen. Du musst zu dir kommen. Ich bezeichne das als den Augenblick der Wahrheit. Du musst dich sehen, wie du wirklich bist. Du musst dich sehen, wie Gott dich sieht. Als er zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Der Text veranschaulicht die beiden Elemente der Buße, denn es heißt weiter: Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er traf eine Entscheidung und kehrte um. Das ist Buße. Eine Entscheidung treffen und sie ausführen. Du gehst zurück zum Vater, den du gekränkt hast, zu dem Gott, der dich liebt, und sagst: Ich habe mein Leben verpfuscht. Ich kann mein Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Ich brauche dich. Nimmst du mich wieder auf? Das Wunderbare daran ist, dass er eigentlich vorgehabt hatte zu sagen: Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Doch als er sich auf den Weg macht, sieht ihn der Vater schon. Das ist so wunderbar. So ist Gott. Wenn wir umkehren, sieht er uns schon und wartet bereits auf uns. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin. So ist Gott. So kommt er uns entgegen und fiel um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Vater ließ es nicht zu, dass der Sohn zu ihm sagte, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Stattdessen sprach er, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seiner Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Das ist die Folge echter Buße. Es lohnt sich, Buße zu tun, wenn man daraufhin so von Gott empfangen wird. Lasst dieses Bild auf euch wirken. Denkt darüber nach. Der Sohn kam zu sich. Er sagte, ich habe mein Leben verpfuscht. Ich habe alles vergeudet, was mir mein Vater gegeben hatte. Aber ich treffe eine Entscheidung. Ich werde umkehren. Ich werde zu meinem Vater zurückgehen und ihm sagen, dass es mir leid tut. Er kehrte um und ging zurück. Denkt darüber nach. Das ist echte Buße, in die Tat umgesetzte Buße. Es gibt aber auch falsche Buße, die wir landläufig als Reue bezeichnen. Judas zeigte Reue, wie es in Matthäus 27,3 beschrieben wird. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Judas zeigte Reue, aber er änderte sich nicht. Meiner Meinung nach hatte er den Punkt, an dem man sich noch ändern kann, bereits überschritten. Das ist ein sehr ernster Gedanke. Man kann in diesem Leben den Punkt überschreiten, an dem man sich noch ändern könnte. Meines Erachtens ist der wichtigste Augenblick im Leben eines Menschen der, in dem Gott anfängt, das Thema Buße anzusprechen. Wenn du dann nur mit den Achseln zuckst und sagst, ich habe kein Interesse, vielleicht später, hast du keine Garantie dafür, dass Gott dich diesbezüglich noch einmal ansprechen wird. Der kritischste Augenblick im Leben eines Menschen ist gekommen, wenn Gott sagt, tu Buße. Ich bin bereit, dich wieder aufzunehmen. Ich liebe dich. Ich will dich. Aufgrund dessen, was ich im Leben anderer Menschen beobachtet und in der Bibel gelesen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es etwas gibt, worüber Gott wirklich zornig wird, wenn wir seine Gnade verschmähen. Er bietet uns seine Gnade an, kostenlos. Doch wenn wir sie ablehnen, wird er zornig. Es gibt jemanden, der die Gnade Gottes verschmähte. Wisst ihr, wen ich meine? Es war Esau. Er wird in Hebräer 12 beschrieben. Ich möchte diese Passage kurz aufschlagen, weil in jedem von uns etwas von diesem Esau steckt. Wir sollten genau darauf achten, dass dieser Esau nicht die Entscheidungen für uns trifft. Es heißt in Hebräer 12, ab Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Habt ihr gehört? Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und gebt Acht darauf, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe, dass keine Wurzel voll Bitterkeit aufwachse und Unheil anrichte und gar viele durch sie befleckt werden, dass nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Es wird nirgendwo darüber berichtet, dass Esau je Unzucht getrieben hätte, doch seine Einstellung war in den Augen Gottes genauso schlecht wie Unzucht. Welche Einstellung hatte er? Für eine kleine Schüssel Suppe gab er sein Erstgeburtsrecht her. Er war der Ältere, er hatte das Recht des Erstgeborenen, das gesamte Erbe wäre ihm zugefallen. Doch all das gab er auf, nur weil er hungrig war und die köstliche Suppe roch, die Jakob gekocht hatte. Ich finde das sehr anschaulich, da ich selbst einige Zeit unter Arabern lebte. Sie kochen tatsächlich heute noch dasselbe wie damals, Jakob gekocht hat, nämlich Linsensuppe auf Arabisch, Surabit Adis. Sie riecht unglaublich gut, der Duft erfüllt das ganze Haus. Ich kann mir gut vorstellen, wie Esau müde und ausgehungert von der Jagd nach Hause kam und dann diesen köstlichen Duft roch. Jakob war stets bereit, einen Vorteil für sich herauszuschlagen und sagte, hör zu, verkauf mir dein Erstgeburtsrecht und ich gebe dir Suppe. Esau dachte vermutlich, was habe ich hier? Und heute? Von meinem Erstgeburtsrecht. Ich bin hungrig. Was ich habe, biete ich dir an. Und es heißt, Esau hätte sein Erstgeburtsrecht verachtet und Gott damit sehr, sehr zornig gemacht. Der Herr sagt später durch den Propheten Maleachi, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Ein sehr ernster Gedanke. Wenn du die Gnade Gottes und das Erbteil, das er dir in Jesus Christus anbietet, vorsätzlich ablehnst und es für irgendeinen billigen, vorübergehenden, weltlichen Genuss hergibst, machst du Gott sehr zornig. Der Kommentar des Hebräerbriefs über diese Geschichte geht weiter. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, von Gott verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Das Griechische ist hier sehr deutlich. Er suchte nicht die Buße, sondern den Segen. Aber er wurde verworfen, weil er keinen Raum zur Buße, keinen Weg zur Buße fand. Ich bin der Überzeugung, dass ein Mensch in diesem Leben am Punkt der Buße vorübergehen kann, ohne je wieder dorthin zurückkehren zu können. Ich möchte euch das mit allem Nachdruck einschärfen. Das ist ein sehr, sehr ernster Gedanke. In vielen Gemeinden und Konfessionen wird heutzutage viel zu wenig über die Notwendigkeit der Buße gesprochen. Doch ohne echte Buße kann es nie echten Glauben geben. Du wirst immer hinauf und hinunter schaukeln. Einen Tag bist du oben, am nächsten Tag wieder unten. Einen Tag bist du drin, am nächsten Tag wieder draußen, weil du den ersten Stein des Fundaments nicht gelegt hast, nämlich die Buße, diese Willensentscheidung, das selbstgefällige und ichbezogene Leben zu lassen, zu Gott umzukehren, vor ihn hinzutreten und zu sagen, Gott, hier bin ich, sage mir, was ich tun soll, und ich tue es. Das ist Buße. Es sind einige unter uns, die noch nie wirklich Buße getan haben. Ich denke, das ist die Ursache für viele deiner Probleme, für deine Auf- und Ab-Erfahrungen. Heute fühlst du dich gut, der Gottesdienst in deiner Gemeinde ist hervorragend und du denkst, alles passt. Doch am nächsten Morgen geschieht irgendetwas anderes und du fällst in ein Loch. Du hast den ersten Grundstein noch nicht gelegt. Dein Haus wackelt und wird eines Tages einfallen. Nun möchte ich noch unterstreichen, dass die Buße dem Glauben vorausgehen muss. Es gibt keinen echten Glauben ohne Buße. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament. In Matthäus 3 lesen wir über den Dienst von Johannes dem Täufer, der geschickt wurde, um dem Messias, Jesus, den Weg zu bereiten. Was war seine Botschaft? In einem Wort, Buße. Man kann sagen, dass Buße die absolut notwendige Voraussetzung für das Kommen des Messias war. Die Buße war der Wegbereiter für das Kommen des Messias. Erst nachdem das Volk Gottes, Israel, diese Erfahrung der Buße hinter sich hatte, war es bereit, seinem Messias entgegenzugehen. Es heißt in Matthäus 3, Verse 1 bis 3, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Wie bereitete er den Weg des Herrn? Indem er Gottes Volk zur Buße aufrief. Die Buße ist die einzige Möglichkeit, wie wir dem Herrn den Weg in unser Herz und unser Leben bereiten können. Als Johannes seine Aufgabe erfüllt hatte, setzte Jesus selbst den Dienst des Evangeliums fort und erfüllte damit das prophetische Wort des Johannes. Und es heißt in Markus 1, Verse 14 und 15, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt. Du kannst erst dann richtig glauben, wenn du Buße getan hast. Das erste Gebot, das je über die Lippen Jesu kam, lautete nicht Glaube, sondern tu Buße. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Südostasien, wo ein Prediger über Heilung gepredigt hatte. Er hatte sehr redegewandt den Willen und Plan Gottes zu heilen erläutert und einige Verheißungen über Heilung zitiert, aber kein Wort über Buße gesagt. Dann rief er die Leute nach vorne. Die meisten von ihnen waren irgendwie in Götzendienst verstrickt und hatten keine Ahnung, was sie tun müssten, um zu empfangen, was Gott ihnen anbot. Ich weiß es, weil Ruth und ich einige von ihnen seelsorgerlich betreuten. Ich habe viel dabei gelernt. Der Prediger hatte es so gut gemeint und so schöne Worte gebraucht, aber dennoch hatte er diese Leute restlos verwirrt, weil er ihnen den Eindruck vermittelt hatte, sie könnten zu Gott kommen, ohne Buße zu tun. Das Wort Buße tauchte kein einziges Mal in seiner Predigt auf. Ich will damit nicht den Prediger kritisieren, sondern nur sagen, dass ich viel dadurch gelernt habe. Ich befürchte, dass es viele, viele Menschen in sogenannten Gemeinden des vollen Evangeliums gibt, die verwirrt sind, weil man ihnen immer nur sagt, was Gott für sie tun möchte, aber nie, was Gott von ihnen verlangt.